ARD.
Hey Leute, willkommen zu einer neuen Woche Fakt ab. Diese Woche mit mir, mit Julia Nesslin und mit
Sina Kürz. Hallo.
Hallo, hallo. Wir haben mal wieder die schönsten wissenschaftlichen Meldungen und Kuriositäten der Woche zusammengesucht, um sie euch hier in der wunderbaren ARD-Audiothek oder wo ihr uns auch immer hört, feil zu bieten. Wie sagt man denn? Doch, man sagt man
feil zu bieten. Was hast du gesagt?
Feil zu bieten.
Was für Feil? So zum Schießen oder mit
nee,
F?
Wie feilschen. Ah. Ich werde das nochmal erörtern, ob das das richtige Wort war. Aber Sina, was hast du da gefunden?
Erörtere doch, dass es feil ist oder nicht. Oh Mann, ja, wir werden ganz schnell das Niveau wieder senken, runtermachen. Ich habe gar nichts gefunden, sondern ich habe eine wunderbare Nachricht bekommen. Von Felix bei WhatsApp hat uns eine ganz tolle Studie erreicht, eine ganz tolle Idee von ihm, ob wir das nicht mal behandeln möchten. Felix ist studierter Umweltingenieur und aktuell Doktorand an der Hochschule Rhein-Main in Rüsselsheim und er forscht zu Mikroplastik. Und ist bei seiner Recherche auf ein Paper gestoßen, da hat er sofort an uns denken müssen. Sofort.
Okay.
Oh, das ist doch perfekt für die Fakten. Das ist jetzt richtig spannend, worum geht's wohl jetzt? Ne?
Okay, irgendwas
das Paper
mit Plastik.
Ist Mikroplastik. Ja, genau. Das Paper ist erschienen in Microplastics and Nanoplastics. Das ist so ein Forschungsding, Forschungsforum, was sich mit Inhalten beschäftigt, um das Kunststoffproblem der Umwelt zu lösen, sozusagen. Mhm. Unter anderem. Also es geht um Mikroplastik. Und es geht um ein Konsumprodukt, wo der Microwaste noch nicht so gut bekannt ist, aber wo mal mehr geforscht werden sollte. Und zwar geht es um Sexspielzeug.
Ah, ja, da hätte man drauf kommen können. Ich dachte schon, irgendwas,
hätte gehen
was
können,
in Unrum stattfindet wahrscheinlich. Okay.
Was aus Unrum? Unrum-Feil stattfindet.
Unrum. Aber interessant. Also wahrscheinlich ist Felix so beim ganz normalen Recherchieren dann auf diese Studie gekommen, oder?
Also ja, genau. Also er kann sie, glaube ich, nicht so gut gebrauchen. Aber er hat sie mit sehr viel Freude, hat er sie sich durchgeschaut und gedacht, also er liebte alles an der Studie, hat er gesagt. Alleine die Bilder und Grafiken, da komme ich gleich zu. Erstmal, warum beschäftigt man sich mit Nano-Mikroplastik-Anteilen bei Sexspielzeug? War auch meine erste Frage.
Aber das ist
direkt klar?
Naja, aber ich meine, Sexspielzeug ist ja starker Reibung, Erosion möglicherweise ausgesetzt, oder? Und also das wäre ja doof, wenn da was abfällt.
Richtig. Und also genau, das ist nämlich der Punkt. Es kommt ja mit Körperöffnungen in Kontakt, die vielleicht auch eher dazu neigen, bestimmte Substanzen mehr aufzunehmen, also Mikroplastik eher aufzunehmen als, weiß ich nicht, wenn irgendwie in Kleidung ist ja auch manchmal sowas drin. Ne? Wir wissen ja beide, dass Plastik oder Kunststoffe ein unglaublich weites Gebiet ist. Es gibt nicht nur die PET-Flasche und dann noch irgendwie Hartplastik, sondern es gibt ja alles. Es fällt ja alles irgendwie darunter. Und was bei Sexspielzeug tatsächlich ein bisschen, glaube ich, das Problem ist, dass da oft irgendwie die Transparenz fehlt, wenn es um Material geht und auch wenn es um Safetiness oder sowas geht. Da will sich irgendwie, glaube ich, keiner so richtig drum kümmern, weil es vielleicht ein Thema ist, was eher so hinten runterfällt, weil ich weiß auch nicht. Also man hört ja ständig Leute irgendwie gerne laut reden über irgendwelche neuen Konsumprodukte wie, ich habe ein neues Handy oder ich habe ein neues Auto. Aber ich habe jetzt schon seltener in der Mensa irgendwie Leute gehört, die sagen, boah, Julia, ich habe mir einen neuen Analvibrator bestellt. Der ist so fantastisch. Allein die Handhabung und das Design. Es ist super anwenderfreundlich und es ist günstig und so. Also die Leute reden irgendwie nicht darüber.
Ja, leider. Leider sind wir so kramig, sagt man in Bayern. Das kommt vielleicht auch auf den Studiengang an und auf die Stadt, in der man sich befindet, wie offen darüber geredet wird tatsächlich. Aber stell dir mal vor, du hast jetzt dieses Paper geschrieben. Ich weiß nicht, wer das war. Vielleicht hast du einen Namen für mich.
Ja, das ist eine US-amerikanische Forschungsgruppe.
Okay, und er geht dann so zum Prof und sagt so, hey, ja, ich hätte hier ein Thema für meine Doktorarbeit. Setzen Sie sich kurz hin. Okay. Das ist ein interessanter Pitch, sag ich mal.
Und dann kann es, also ich glaube, wenn man sowas macht, in so eine Situation kommt, entweder der Professor ist völlig begeistert oder er schmeißt dich raus. Also da gibt es ja nur die beiden Situationen, die daraus entstehen können, oder? Wenn du zu deinem Professor gehst und sagst, ich habe eine Idee für eine Studie.
Ja. Aber ich meine, offensichtlich war dieser Professor, diese Professorin, der die das betreut hat, hellauf begeistert. Ja, was kam denn jetzt raus?
Also ich möchte noch einen Punkt nennen, warum es wichtig ist, sich damit zu beschäftigen. Mhm. Und zwar habe ich mal ein paar Statistiken mir auch angeguckt. Denn Sexspielzeug ist ja etwas, was einfach ein sehr großer Teil an Menschen nutzt, ohne dass es wirklich so richtig bekannt ist. Ne? Also die haben auch in ihrem Paper eine Befragung gehabt. 3.800 heterosexuelle US-AmerikanerInnen wurden da gefragt und fast 50% der Männer und mehr als 50% der Frauen haben gesagt, dass sie schon mal einen Vibrator benutzt haben. Mhm. Wofür wissen wir jetzt nicht, ist ja egal, aber auf jeden Fall haben sie schon mal einen Vibrator benutzt. Und ich glaube, in einer deutschen Studie, wenn ich das richtig gesehen habe, ist es ähnlich. Also es, mehr als die Hälfte der Leute nutzt sowas und die Hälfte der Menschheit sind viele Menschen. Mhm. So. Ich habe mich in die Studie reingefuchst. Es wurden 4 Testobjekte genommen. Wie testet man das? Es wurden keine Testpersonen ausgesucht, wie man jetzt vielleicht irgendwie ängstlich erwarten könnte, sondern es wurde mechanisch getestet und zwar mit einer Abriebmaschine. So eine Abriebmaschine sieht so ein bisschen aus, finde ich, wie so eine Art Betonmischer. Also es ist irgendwie so ein zylinderförmiges, riesiges Ding, was sich drehen kann. Und da kommen dann werden dann die Sexspielzeuge eingeführt in den Betonmischer sozusagen. Und dann fängt das Teil sich an zu drehen. Und bei der Drehung, und ich glaube, da werden auch noch ein paar Gewichte oder so reingelegt, damit irgendwie noch mehr Abrieb drin ist, verlieren halt eben diese Gerätschaften, Material.
Das ist ja interessant. Okay, und dann werden sie wieder rausgenommen und dann sieht man, was übrig bleibt oder was
genau
sich abgerieben hat.
Genau, dann kann man das Ganze analysieren oder auch analysieren, wie man, wenn wir jetzt einfach in den Terminus mal bleiben. Und ich schicke dir mal das Ergebnis, denn das ist auch das, was, glaube ich, Felix, liebe Grüße, meinte. Wenn man sich alleine dieses Bild anschaut, von den Grafiken, von dem Koordinatensystem, wo dann eben die verschiedenen Parameter aufgelistet sind und sieht dann einfach, also ich finde es herzallerliebst, dass jeder Steigungsgraf nochmal sein eigenes Sexspielzeug-Symbol bekommen. Habe ich auch noch nie so in einem Graf gesehen. Sieht halt aus, als wäre es ein Witz, aber es ist tatsächlich Forschung. Herzlich willkommen.
Ja, Felix, vielen Dank für diese Zuschrift.
Ja, und das Ergebnis sozusagen, wenn man sich das genau anschaut und auch schaut, welche Mikroplastikanteile da gefunden wurden. Man hat Phthalate zum Beispiel entdeckt. Das sind so Moleküle, das sind so Weichmacher, die in Plastik mit drin sind. Und die angeblich auch eine sehr gesundheitsschädliche Wirkung haben. Die können sich auf das Hormonsystem auswirken, auch auf innere Organe, auf die Leber. Also das ist alles nicht so cool. Und man sieht halt, dass diese Gerätschaften auch nicht richtig gelabelt werden manchmal. Also was sozusagen diese Studie sich wünscht, ist, dass man vielleicht da irgendwie ein besseres Überprüfungssystem hat und das Ganze auch mehr in den Fokus rückt, was finde ich total sinnvoll ist, weil man überlegt, wie viele Leute sowas halt nutzen. Ja. Und ich denke auch, was für ein krasses Wegwerfprodukt es ist, weil niemand geht doch irgendwo hin, seinen Vibrator reparieren lassen, oder? Auch sowas wird doch eher heimlich weggeworfen und neu gekauft, als irgendwie. Oder niemand kauft sich auch einen Vibrator aus zweiter Hand.
Weniger.
Unangenehm, ja. Und die Leute in der Studie sagen auch, okay, bei Kinderspielzeug gibt es halt so krasses Reglement und bei Erwachsenenspielzeug nicht. Das sollte man vielleicht irgendwie mal, da sollte man vielleicht irgendwie was machen. Ich weiß nicht, ob es bei manchen Leuten im Schlafzimmer so wild zugeht wie in einer Abriebmaschine, aber es ist bestimmt sinnvoll, da ein bisschen mehr Forschung reinzustecken.
Ich habe eine Studie aus dem Alltag mitgebracht. Im Alltag ist es ja oft so, bei uns Menschen auch so, ne, ist rücksichtsloses Verhalten oder arschiges Verhalten dich einfach schneller nach oben bringen, ne? Leider. Und eine Langzeituntersuchung hat jetzt auch wieder gezeigt, bei unseren Verwandten, den Schimpansen, ist das auch so.
Aha.
Untersucht wurde das Ganze in Tansania, in Gombe, da hat auch Jane Goodall schon geforscht. Und da kam eben raus, Männchen mit wenig sympathischen Eigenschaften, die setzen sich in diesem Gefüge sehr durch und haben auch dann die meisten Nachkommen. Auf Beziehungsebene, weiß nicht, ist es nicht so harmonisch vermutlich, aber sie sind tyrannisch, gierig, leicht reizbar. Und sie sind aber, wenn man jetzt praktisch als Ziel die Fortpflanzung ansieht und den Rang im Affenverband, dann sind sie auf jeden Fall am erfolgreichsten. Aber jetzt ist natürlich die Frage, wenn das so erfolgreich macht, warum sind dann nicht alle Schimpansen Arschlöcher? Das wird ja weitergegeben und es gibt aber in diesem Verband eben auch nettere Schimpansen.
Ja, so einfach ist das nicht in einem Sozialgefüge, ne? Deswegen gibt es auch Sozialwissenschaften, ne? Weil es so einfach wäre, dann wäre es, glaube ich, schon schnell vorbei gewesen mit der Menschheit, wenn alle sich wie Arschlöcher verhalten.
Voll,
deswegen
voll.
Deswegen ist es nur der Großteil, aber, aber ein paar sind auch nett.
Ja, man könnte ja erst sagen, okay, vielleicht ist es sinnvoll, als junger Schimpanse, ne, da besonders draufgängerisch zu sein und sich irgendwie hochzuarbeiten. Und dann später im Alter ist es vielleicht, setzen sich die anderen durch. Die haben dann mehr Vorteile, die irgendwie sozialer sind, weil dann mehr für sie gesorgt wird oder so. Aber nein, die haben rausgefunden an diesen Daten, die wirklich schon über 50 Jahre erhoben werden, egal wann im Alter eines Schimpansen im Leben, Rüpel sind immer besser dran. Und das Team vermutet, und das finde ich super interessant, dass die vorteilhafteste Persönlichkeit nicht so in einem Schimpansenalter festgemacht werden kann, sondern eher so in einem Schimpansenzeitalter. Ne? Also dass so
Zeitalter.
Umwelt und soziale Bedingungen, wo die Gruppe lebt, vielleicht gibt es knappe Ressourcen, vielleicht nicht und so weiter, das bestimmt. Und das jetzt zum Beispiel bei dieser Schimpansenkolonie, sagen sie gerade, ein Zeitalter der Mistkerle herrscht.
Was? Also ich dachte erst, du meinst mit Zeitalter, dass weiß nicht, bestimmte Lebensphasen, wo man als Schimpanse vielleicht mal ein bisschen härter drauf sein muss.
Nee, übergreifend.
Jugendphase. Aber es gibt im Schimpansenkollektiv dann ein Zeitalter.
Ja, also das vermuten sie, dass es halt einfach jetzt gerade en vogue ist, dass gerade so das funktioniert. Es kann auch sein, dass in 100 Jahren vielleicht sich die Umstände, die Ressourcen ändern und dann nicht mehr unbedingt die am aggressivsten sind, am erfolgreichsten sind. Sondern das ist so ne, ein sehr umweltbezogene Begründung ist. Und das finde ich total interessant, das habe ich noch nie so gelesen.
Aber Umwelt in dem Sinne, wie es im Rest des Schimpansensozialgefüges zugeht, oder? Also da werden sozusagen Trends
gesetzt, Verhaltenstrends. Umwelt möglicherweise, oder halt auch, wie gesagt, wenn du sehr knappe Ressourcen hast, dann ist vielleicht der Kampf sinnvoll, ne? Also wenn es wenig Essen gibt. Deswegen setzt sich das durch. In einem anderen Fall, wenn du als Schimpanse, das ist jetzt rein geraten, aber wenn du als Schimpanse in einem sehr, sehr kalten Gebiet lebst, dann kann es viel sinnvoller sein fürs Überleben, dass du gut mit anderen kuscheln kannst und dass alle gut für dich da sind. Also eher so ist es gemeint.
Also es ist ja wie bei Menschen auch, ne? Wenn jemand sich nur so bis zum gewissen Grad arschlochig verhält, dann kommt er irgendwie noch weiter. Aber wenn er irgendwann die Grenze sprengt, dann wird er aus der Gruppe rausgeworfen. Oder? Es sei denn, er ist in einer sehr hohen Schimpansen-Management-Funktion, dann hat er die Macht so. Aber
also
da,
das haben
ja
sie
die, da sitzen ja die wenigsten.
Das haben sie nicht angeguckt, ob es so einen gewissen Maximalgrad gibt tatsächlich. Hier haben sie wirklich gesagt, egal wann und wie, über welches Lebensalter hinweg, die unfreundlichsten Schimpansen sind einfach die erfolgreichsten.
Und das ist eine Scheiß-Message am Ende.
Das ist eine Scheiß-Message, ja. Ja, ja. Und ich habe mich aber auch noch mit anderen aggressiven Tieren beschäftigt die Woche, nämlich mit Tauben.
Ich dachte, du sagst Tiger, oder? Tauben? Wieso Tauben? Das sind aggressive, ja, todbringende. Jeder, der die Vögel geguckt hat oder eine Taube mal auf dem Balkon brüten hatte, der weiß
ja, das. Ich nämlich. Also ich habe ein gespaltenes Verhältnis zu Tauben, aber ich meine, Tauben sind ja auch nur Opfer der Lebensumstände, in die der Mensch sie gedrängt hat. Ne? Also,
Dankeschön.
Aufgrund der engen Verhältnisse und zu viel Futter und was auch immer. Man kennt es, ist ein großes Thema. Und ich bin drauf gekommen, denn ich habe erstens diese Studie über die Rüpel-Schimpansen gelesen und ich habe aus Richtung eines anderen Podcasts, nämlich vom Podcast UFO, eine Frage gehört in Richtung SWR, nämlich in Richtung Planet Wissen. Und da bin ich hellhörig geworden, weil wir bei Fucked Up, es ist ja unsere Mission, die kuriosen Schlagzeilen oder die zu gut klingenden Schlagzeilen oder wie sagt
das,
man?
Was übrig bleibt.
Das, was übrig bleibt.
Was keiner machen wollte, wie die Vibratorstudie.
Zu klären und aufzuklären vor allem. Und folgendes ist der Ausgangspunkt gewesen bei den beiden. Es gibt einen Planetwissen-Artikel und Planetwissen gehört ja zur großen SWR-Wissen-Familie, wo wir auch dazu gehören. Da steht, dass ein Tauber bis zu 2000 Kämpfe pro Jahr hat.
2000 Kämpfe mit Mitarbeitern von der Bahn oder mit Artgenossen?
Okay. Mit Artgenossen. Und das klingt ja nach auch einem sehr rüpelhaften Tier.
Ein Tauber ist jetzt die männliche Art der Taube.
Genau. Also das habe ich.
Ein Täubchen, was ist eine weibliche Taube?
Eine Taube?
Eine Taube und ein Tauber. Ich nenne sie alle Taubsi.
Taubsi, wie die Pokémons. Ja, also so habe ich das in der wissenschaftlichen Literatur gelesen, die ich gewälzt habe dafür. Auf jeden Fall, das ist eben eine Zahl, die sie gefunden haben, die auch in diesem Planet-Wissen-Artikel steht, aber die nicht belegt ist. Und sie haben gefragt, wie misst man das? Wie weiß man das, dass so diese Tauben so kampflustig sind? Und diese kleine Besonderheit, Skurrilität der Wissenschaft, da konnte ich nicht umhin, mich da mal dahinter zu klemmen. Vor allem, weil ich auch Tauben vorm Fenster habe.
Und dann bist du ins Tauben-Fight-Game eingestiegen. Hast du dir ein Federkleid besorgt, bist in den Untergrund gegangen, in den Hauptbahnhof irgendwo unten in Mainz.
So ungefähr.
Dann hast du ja angeguckt, was da abgeht.
So ungefähr stelle ich mir auch die Arbeit als Taubenforscher vor. Ich habe nämlich Kontakt aufgenommen mit einem Taubenforscher, mit Daniel Haag-Wackernagel. Der hat schon ganz viel geschrieben über Tauben. Und von ihm kommt nämlich diese Zahl. Und er hat da schon vor vielen, vielen Jahren als auch Doktorand und drüber promoviert und eben auch über Taubenkämpfe promoviert. Und damals lief das halt noch so, dass er eine VHS-Videokamera dabei hatte. Und die hat er in einem Taubenschlag installiert. Und damit hat er die Tauben beobachtet, jahrelang. Und dann hat er ausgewertet, was die so machen. Und beim Lesen dieser Erhebung ist mir schon mal als erstes aufgefallen, ne, du hattest auch direkt so das Bild von, keine Ahnung, Tauben auf der Straße bekriegen sich, Gangbildung und so weiter. Ja. Aber die haben tatsächlich nur beobachtet, wie sich Tauben in ihrem Taubenschlag verhalten. Und interessant finde ich auch, dass sie davon ausgehen, dass das Verhalten außerhalb des Taubenschlags gar nicht so oft vorkommt, aber innerhalb, mit den Nachbarn, das kennen wir auch, also der Kleingartenkrieg, der ist big bei den Tauben offensichtlich.
Ich wollte gerade sagen, weil wenn du sagst im Taubenschlag, aber auf der Straße, da geht's richtig ab.
Nee, es ist genau andersrum.
Okay, ja.
Ja. Und sie haben wirklich berechnet dann, sie haben beobachtet und dann hochgerechnet. Eine Straßentaube wird durchschnittlich 2,4 Jahre alt. Und wenn man sagt, sie ist 11 Stunden am Tag wach und sie hat so und so viele Kämpfe, dann sind es halt wirklich im Jahr ungefähr 2000 Auseinandersetzungen, also wirklich, was schon kämpferisch ist zwischen einer Taube und anderen.
Also hat er erklärt, was ein Taubenkampf denn genau ist? Weil wenn die jetzt aus Versehen sich mit dem Flügel einmal über den Taubenkopf hauen. Also ab wann werden da richtig die Krallen ausgefahren oder
die
wird
Schnäbel
da richtig gepickt?
Die Schnäbel. Und ich habe aber auch gelesen, dass Eier von anderen Tauben zertrampelt werden und es wird gehackt und gepickt und so. Also es ist schon richtig kämpferisch.
Boah, das ist ja richtig mies, Eier zertrampeln.
Mhm. Ja, also die Taube ist ein Tier mit Aggressionspotenzial. Aber gute Nachricht für uns Menschen, sie greifen wenig auf der Straße an, bis gar nicht. Und Artgenossen, Menschen glaube ich auch nicht, sondern spielt sich alles zu Hause ab, sage ich mal.
Man muss keine Angst haben, wenn man rausgeht und mit den Kindern, die vielleicht irgendwie so eher in die Größe fallen, dass irgendeine Taube denkt, sie sind auch keine Fleischfresser, muss man auch überlegen, Tauben sind keine Greifvögel, also man muss keine Angst haben.
Sind Tauben keine Fleischfresser?
Nee,
die essen doch so Würmer und so, nicht?
Nee. Also wie gesagt, ich bin ja nur die Hobby-Ornithologin, aber Tauben in meiner Welt essen so Hirse oder Hafer. Ich habe hier 2 Ringeltauben auf dem Balkon, die essen auf jeden Fall so Haferflocken und sowas. Und die hassen Rosinen. Die essen keine.
Good to know.
Kein Fleisch. Nee, das sind wirklich Körnerfresser, vermutlich.
Ja, auf jeden Fall können wir jetzt die Welt der Wissenschaft wieder ein klein bisschen besser machen, haben eine Quelle nachgeliefert. Die übrigens auch im Wikipedia-Artikel fehlt zu den Tauben.
Kann man, es wird auf jeden Fall sofort ergänzt von den Faktab-RedakteurInnen bei Wikipedia. Wir haben eine schöne Hörernachricht bekommen. Noch eine. Die Leute schreiben, wir freuen uns total, schreibt uns immer gerne. Der liebe Thomas Herzberg hat uns eine Nachricht aus Hamburg geschickt. Ich habe Ihren Podcast mit Too Many Tabs auch über Baustoffe für die Marskolonie gehört. Da ist mir beim Thema Kuh im Weltall eingefallen, dass ich eine Kuh im Raumanzug gesehen habe. Siehe Anlage. Hat also auch 2 Bildchen mitgeschickt. Ich wünsche viel Spaß damit und viele gute Folgen. Mit freundlichen Grüßen, Thomas Herzberg. Eine sehr förmliche und sehr freundliche
Feedback-Nachricht. Bitte duzt uns, wenn ihr uns schreibt.
Ja.
Unbedingt.
Genau. Wie Frau Nestlin es gesagt hat. Duzen Sie uns bitte.
Stella, die Weltraumkuh. Okay. Warum hat das Planetarium Hamburg eine Kuh als Maskottchen?
Steht das da irgendwo? Also er hat uns auf jeden Fall auch ein Bild geschickt von...
Von der Beschreibung.
Von der Texttafel.
Sie ist das Planetariums-Maskottchen. Sie ist eine wissbegierige Entdeckerkuh. Sie ist bestimmt auch sehr cool. Sie fliegt zum Mond, die Planeten und auch Kometen. Sie kommt auf eine Sternstuppe zurück. Sie hat viele Fragen, ob es zum Beispiel andere Kühe oder Wiesen auf anderen Planeten gibt. Aber, ihr Name ist Stella. Sternreise Sonne, Mond und Stella. Zu den Sternen gibt es da. Okay.
Sonne, Mond und Stella.
Aber warum es eine Kuh ist, das wird jetzt nicht beantwortet. Was könnte das denn sein? Also sie sieht erstmal ziemlich cool aus auf diesem Bild. Das ist wirklich eine große Kuh, ist bestimmt so 1,20 hoch und hat einen grauen Raumanzug an.
Und hat coole blaue LEDs in dem Helm, was ich übrigens auch sehr, sehr schick finde.
Ja, sie hat so einen Helm, wo sie durchgucken kann mit so einer Kugel. Und hat auch noch irgendwas auf dem Rücken. Also ich weiß nicht, ob so eine Kuh auf den Mars fliegen könnte. Wir haben uns das ja gefragt. Ist wahrscheinlich nicht praktikabel, aber dennoch cool, dass es so eine Kuh gibt.
Aber es wird doch auch ganz oft darüber gesprochen, wie wir uns ernähren wollen später auf dem Mars.
Ja, ob man vielleicht was hochfliegen
so
könnte.
So sehen die Kühe dann auf der Marsweide aus. Weißt du, die haben alle sowas dann an.
Okay, aber warum eine Kuh? Wegen der Milchstraße?
Wie unfassbar süß.
Das wäre doch süß. Stella reitet auf der Milchstraße. Oder gibt es nicht sowas wie ein Mondkalb?
Es gibt den Mondhasen. Es gibt in ganz vielen Kulturen unterschiedliche Tiere, die mit dem Mond in Verbindung gebracht werden. Aber eine Kuh ist mir neu. Ich muss bei der Kuh auch immer an Men in Black denken. Da war auch irgendwas mit Kühen.
Mm. Aber Mondkalb ist doch eher so ein Schimpfwort, oder? Sagt man das nicht zu jemandem, dem man...
Mondkalb, was soll das denn sein? Du Mondkalb?
Mondkalb.
Da würde ich halt rufen, was? Bevor ich irgendwie zurückbeleidige.
Okay.
Was? Erklär mal bitte.
Ja. Nee, Mondkalb, hier. War früher für Totgeburten oder fehlgebildete Geburten von Hausrindern der Ausdruck, weil man davon ausging, dass sie wegen des schlechten Einflusses vom Mond so geworden sind. Aber eigentlich steht der Wortteil Mon für Mon gleich Ungeheuer oder Gespenst und wird als Schimpfwort für einen Menschen benutzt, den man für wenig intelligent hält.
Ah, okay. Einen dummen, einfältigen Menschen, ja.
Ich hoffe, das ist nicht der Grund, warum sie Stella die Mondkuh haben. Aber wir können das ja mal klären, liebes Planetarium Hamburg. Warum eine Kuh?
Schreibt uns bei WhatsApp.
Schreibt uns doch auch mal wie Felix oder wie hier Thomas bei WhatsApp oder einfach bei unserer Mailadresse. Faktabetterswer2.de. Wir könnt ihr uns sehr gerne erreichen und das aufklären. Oder
und auch schöne Themenvorschläge schicken. Immer sehr gerne. Und vielleicht weiß jemand von euch die Antwort.
Ja.
Genau, dann schreibt uns gerne auch. An alle Hamburger, auch an Herrn Thomas Herzberg. Warum steht da eine Kuh in einem Astronautenanzug im Planetarium? Warum keine Taube?
Warum keine Taube? Das würde mich auch interessieren. So, dann würde ich sagen, die kuriosen Meldungen der Woche sind abschließend erörtert.
Genau, ich hoffe, da kommt nichts mehr. Jetzt noch nach, irgendwie am Freitag. Aber damit sind wir durch. Und hören uns nächste Woche.
So machen wir das. Macht's gut.
Ciao.
Redaktion Chris Eckert und Christoph König.